Herzlich willkommen zu Krisenhacks, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerstan. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhacks. In der heutigen Folge wird es vielleicht etwas abstrakter und ungeordneter zugehen als in anderen Folgen, aber ich habe mir gedacht, das wäre doch heute vielleicht ein guter Anlass, um nochmal verschiedene Themen, die ich in unterschiedlichen Folgen diskutiert habe, aufzugreifen und zu diskutieren. Und der Anlass ist, dass ich immer wieder so Schlagworte sehe in Presseberichten, in den Nachrichten, aber eben auch auf LinkedIn, wo es dann um Zeitenwende geht, um Polykrise, um hybriden Krieg. Und dann gibt's immer so Lösungen, wo ich denke, wie passen die ja zu der Komplexität, die diese Begriffe vermitteln, gar nicht. Und das wollte ich heute in einem längeren Gespräch einmal aufdröseln. Was heißt das denn konkret? Wie können wir damit umgehen und wie knüpfen die verschiedenen Themen, die ich hier im Podcast besprochen habe, vielleicht auch an die Konzepte? Und mit meinem heutigen Gast möchte ich einen gemeinsamen Blick auf die unterschiedlichen Themen sprechen und wir wollen auch schauen, wo es eigentlich Chancen gibt. Ich habe mir jemanden eingeladen, der mit mir zusammen verschiedene Projekte gemacht hat, vor allem in Kommunalverwaltung, aber auch in Unternehmen. Und wo sozusagen das Ergebnis so ein bisschen deprimierend ist, der Weg dahin auch häufig. Und wir wollen heute mal klären, warum eigentlich Krisen so viel Aufmerksamkeit haben, aber dann doch irgendwie in der tatsächlichen Umsetzung nicht so richtig viel passiert. Und welche kreativen und neuen Ansätze es vielleicht auch gibt, Dinge einfach anders zu machen. Und geht mir jetzt nicht darum, Panik zu stiften oder sozusagen als Querdenker aufzutreten, sondern einfach zu zeigen, dass die Ursachen der Probleme durchaus systematisch sind und dass es sehr, sehr viel Sinn macht, sich mit diesen Ursachen zu beschäftigen, aber vor allem mit Lösungen zu beschäftigen und zu schauen, wie kann man denn einen Beitrag dazu leisten, mit Polykrise, mit der Zeitenwende und mit Bedrohung des hybriden Kriegs langfristig umzugehen, außerhalb von Sondervermögen und ganz viel Geld, was man in Investitionen packt. Darum soll es heute gehen. Ich hoffe, ihr und sie finden es spannend und viel Spaß beim Interview. Ja, mein heutiger Gast ist auch schon zum zweiten Mal in meinem Podcast. Christian Hirsch, er ist studierter Diplom-Kulturwissenschaftler, hat Stationen gehabt in der Kommunikation, ausgebildeter Journalist, sich viel mit Krisenkommunikation beschäftigt und seit Anfang 2024 bei der Krisensicher-Risikoberatung als Senior Project Manager für Projekte rund um Krisenmanagement Resilienz. Christian, schön, dass du nochmal da bist.
Ich freue mich, dass ich nochmal kommen durfte. Dann war es ja beim ersten Mal vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du mich nochmal hier haben willst.
Genau. Ich wollte heute mit dir so ein paar sozusagen aufsetzen auf die letzten zwei Folgen, nämlich zum einen mit André Röhl, wo wir so über die Messung von Resilienz gesprochen haben, und mit Miriam, wo es um Resilienzkultur ging, und dachte, heute spreche ich mal über so praktische Fragen der Implementierung, weil du ja mit mir zusammen, aber vor allem auch viel alleine, Projekte gemacht hast, wo es darum ging, Resilienz in Organisationen zu tragen. Und das baut ja auch auf den Themen auf, die zumindest ich mit André besprochen habe. Und da wollte ich einfach mal sozusagen einsteigen, zu fragen, was sind denn so deine Erfahrungen, wenn es darum geht, Resilienz in Organisationen oder Gebietskörperschaften zu bringen?
Also Resilienz, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist so ein Buzzword, das jetzt alle benutzen. Und jeder will irgendwie Resilienz machen, egal ob in Unternehmen oder auch, du hast es gerade so schön Gebietskörperschaften genannt. Ich sage jetzt mal ganz konkret Landkreise. Wir haben ja einige Projekte zusammen mit Landkreisen gemacht. Es ist ein Buzzword und keiner stellt sich da so genau was drunter vor. Oder umgekehrt, in den verschiedenen Projekten werden dann Projektpartner mit reingeholt von der Wissenschaft oder wer auch immer, die natürlich ihre ganz eigenen Resilienzbegriffe haben, dann reinbringen und die sind dann oft nicht mit kompatibel mit dem, was wir eigentlich unter Resilienz verstehen. Wenn wir vom Krisenmanagement reden, reden wir ja über organisationale Resilienz, gesellschaftliche Resilienz. Da merkt man, da muss noch sehr, sehr viel getan werden, alleine schon auf der begrifflichen Ebene, aber noch viel, viel, viel mehr inhaltlich. Und ich möchte auch noch einen dritten Aspekt mitbringen oder einbringen, auch auf der mentalen Ebene. Ich benutze den Begriff Mindset sehr, sehr ungern, aber das passt hier ganz gut. Im Moment merkt man, alle haben irgendwie, ja, wir müssen Resilienz machen, aber es gibt noch kein Mindset und noch keine Beschäftigung damit, was das eigentlich bedeutet und warum wir es machen wollen. Das ist vor allen Dingen ganz wichtig, warum wir jetzt in so einer Ära der Resilienz sind.
Dann lass uns doch vielleicht mal mit dem Warum starten, bevor wir dann zu der Frage kommen, was so die praktischen Erfahrungen sind. Warum glaubst du denn, ist das ein Thema, was mit dem sich jeder individuell, aber auch Organisationen und eben auch Gebietskörperschaften und Länder und sowas beschäftigen sollten?
Du sagtest, du willst das ein bisschen praktischer haben. Ich muss jetzt noch mal kurz auf die Metaebene gehen. Ich sage mal, wir sind in einer ganz neuen Epoche. Alle sprechen gerade von der Zeitenwende. Seit dem Angriff der, ich hätte fast gesagt Sowjetunion, den russischen Angriff auf die Ukraine und dann der Rede unseres früheren Bundeskanzlers Scholz ein paar Tage später, befinden wir uns in dieser Zeitenwende. Was heißt aber Zeitenwende? Ich breche das immer herunter und sage, das klingt natürlich auch sehr hochgestochen, wir befinden uns zum einen in der Epoche der Geopolitik, in der Ära des hybriden Krieges und im Zeitalter der Polykrise. Wir arbeiten ja sehr viel mit Polykrise, das heißt Polykrise, Stapelkrise, multiple Krise. Die Krisen, die auf Unternehmen, aber auch auf staatliche Organisationen gerade eintreffen oder auftreffen auf diese, sind anders gelagert, als sie vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren waren. Hat sich die Zahl der Krisen vermehrfacht. Es gibt zwar in unserer Szene Experten oder Thoughtleader, die sagen, zählen das ganz genau und sagen, nein, das ist alles gleich geblieben in den letzten 40 Jahren. Wobei, wenn ich mir das so näher anschaue, die arbeiten dann sehr oft mit diesen Bodycount-Krisen, die es früher gab, also wenn es Tote oder Verletzte gab. Ich glaube, wir müssen heute einen ganz neuen Krisenbegriff haben, auch Finanzkrise, Reputationskrise. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann hat sich die Zahl der Krisen vermehrfacht. Der zweite Aspekt von Polykrise ist, dass sich die Krisen aufschaukeln. Also das beste Beispiel ist immer das Containerschiff, das im Suezkanal sich quergelegt hat, hat zu einer Supply Chain Krise von ganz vielen auch mittelständischen Unternehmen in Deutschland geführt, weil natürlich jetzt auf einmal die großen Versorgungsketten von Asien nach Deutschland gestört waren. Und das hat zu ganz anderen Krisen in Unternehmen, mittelständischen Unternehmen in Deutschland geführt. Personalkrisen, weil sie auf einmal Personal abbauen mussten. Also die Krisen bedingen sich beziehungsweise schaukeln sich auf. Und für mich immer der dritte Aspekt, du hast gesagt, ich komme aus der Kommunikation, Krisenkommunikation. Wir haben natürlich heute Krisenphänomene, die auch stark medial beeinflusst sind. Wir sprechen von der Mediatisierung. Das heißt, jede Krise hat auch einen medialen Zwilling und oft auch einen politischen Zwilling. Deshalb hat sich schon alleine der Begriff und das Phänomen der Krise verändert. Und das bezeichne ich immer sehr gerne als diesen Begriff der Polykrise. Das ist eine der Ursachen. Wie gesagt, die Ära der Polykrise.
Ja, wobei da würde ich ja nochmal, also ich finde ja das Beispiel mit dem Suezkanal jetzt maximal unglücklich, weil am Ende ist es ja gar nichts Neues, dass Lieferketten verschränkt sind. Es ist ja eigentlich auch kein Supply Chain, sondern ein Supply Network. Und dass eben sozusagen eine Disruption an einer Stelle zu einem größeren Ausfall führen kann, das ist ja jetzt was mindestens seit Beginn der Globalisierung in den, weiß ich nicht, 60er, 70er Jahren durchaus ein Thema ist. Ich meine, was, glaube ich, da das Besondere war, ist, dass das ja zu einer Zeit stattfand, als gerade die Pandemie herrschte. Das heißt, man hatte eh schon sozusagen Herausforderungen im internationalen Handel und dann kam das noch dazu. Also insofern würde ich das vielleicht nochmal so einpacken, dass man sagt, es sind halt zwei Dinge, die da übereinander gelagert wurden, und ansonsten wäre das vielleicht auch gar nicht so ein, also sicherlich hätte es Auswirkungen gehabt, aber es kam eben zu einer Zeit, wo es so eh schon sozusagen diese Pandemie gab, die so einen Dauerstress verursacht hat.
Also absolut zwei verschiedene Krisenursachen, die sich dann hochgeschaukelt haben.
Genau. Okay, jetzt hatte ich dich unterbrochen, du wolltest noch...
Also das ist sozusagen Ära oder Epoche der Polykrise. Dann, und das da kommen wir uns jetzt schon so ein bisschen der Zeit heute wirklich näher, hybrider Krieg, du hattest ja auch schon verschiedene Sendungen dazu gemacht, ich erinnere mich mit dem
Genau,
da habt ihr ja ganz ausführlich über hybriden Krieg geschrieben. Das heißt, wir befinden uns schon in einer Zeit, wo wir noch nicht in einem heißen Krieg sind, wie man sich das vorstellt, aber wir sind auch schon nicht mehr im Frieden. Unsere Unternehmen, unsere Institutionen, ob es Kirchen sind, ob es Hochschulen sind, ob es Landkreise sind, werden täglich ausgesetzt von hybriden Angriffen. Ob es jetzt Cyberangriffe sind, ob es Desinformationskampagnen sind, das trifft auch alles auf die Unternehmen zu. Das heißt, da haben wir ein auch ganz neues Krisenphänomen, was wir jetzt in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht kannten. Und das führt uns so ein bisschen zu dem Thema Zeitalter der Geopolitik. Also die Globalisierung, die du ja auch gerade erwähnt hast, die Wettbewerbskonkurrenz auf globaler Ebene, weicht mehr und mehr einem globalen Konflikt. Also wir sehen das ja im Prinzip, wenn wir die Nachrichten verfolgen, täglich. Die wertbasierte Weltordnung weicht mehr und mehr einer machtbasierten Weltordnung. Das kann man, glaube ich, ganz gut als neues Zeitalter der Geopolitik oder als Zeitalter der neuen Geopolitik, denn auch Geopolitik ist ja nichts Neues, wurde allerdings durch die Globalisierung so ein bisschen beiseite geschoben und jetzt brechen natürlich diese Machtkonflikte auf. Und das alles, Polykrise, hybrider Krieg, Geopolitik, führt zu dem, was ich so als Zeitenwende verstehe, was natürlich dann ganz massive Auswirkungen auf das praktische Krisenmanagement hat und vor allen Dingen, das ist ja unser Thema, die Resilienzförderung oder Resilienzstärkung. Um es kurz zu machen und auf deine Eingangsfrage zu beantworten, warum heute neues Herangehen und warum Resilienz? Wir leben in einer komplett anderen Welt als noch vor 10 Jahren und die letzten 30, 40 Jahre, in der ja eine Managergeneration und auch Mitarbeitergeneration groß geworden ist, bricht derzeit auseinander und es kommen ganz neue Herausforderungen und Anforderungen auf Führungskräfte und Mitarbeiter in Unternehmen zu.
Also jetzt, das ist ja so, kann ich ja sogar verstehen, dass man sagt, ich bin jetzt in der Kreisverwaltung für irgendwas zuständig. Das geht mich ja alles nichts an. Also ob da jetzt sozusagen eine multipolare Welt entsteht und China sozusagen irgendwie eine eigene Weltwährung schaffen will, das ist ja erstmal gar nichts, was mich direkt tangiert. Vielleicht können wir es ja dann noch mal ein bisschen praktischer machen, um einfach da auch am Mindset oder an der Awareness zu arbeiten. Warum glaubst du denn, ist das sowas, was eben dann jeden Einzelnen betrifft? Also so abstrakt kann man das ja verstehen, aber ich glaube, es fehlt mir dann so ein bisschen die Betroffenheit, die eigene Betroffenheit.
Also wenn wir davon ausgehen, dass ein Großteil der Cyberangriffe staatlichen Ursprungs ist, also nehmen wir es mal jetzt ganz konkret, Cyberangriffe auf eine Kommunalverwaltung oder auf einen Landkreis, also Stadtverwaltung oder Landkreis in Deutschland und dass das von russischen professionellen Hackern gemacht worden ist, dann befindet sich dieser, ich sage jetzt mal, kleine Landkreis oder Mitarbeiter im Landkreis auf einmal in dem großen Weltenkonflikt. So, was heißt das für ihn? Das heißt für ihn, er kann nicht mehr mit den täglichen Arbeitsmitteln arbeiten. Wir arbeiten heute alle mit Computern. Da kannst du davon ausgehen, wenn ein Landkreis gehackt wurde, dass erstmal sehr wenig geht oder gar nichts geht. Das heißt, in seiner täglichen Arbeit treten auf einmal ganz große Veränderungen auf. Das heißt, er ist wirklich dort damit konfrontiert. Noch größer ist es, wenn es zu einem großen Blackout kommt. Und der Blackout kann hergeführt werden als hybride Kriegsmaßnahme. Dann geht erstmal gar nichts. Dann gehen auch seine privaten Sachen nicht mehr. Das heißt, Darum befinden sich nicht nur die Institutionen, sondern auch die Menschen in einer Krisensituation. Deshalb diese geopolitischen, diese hybriden Kriegsursachen, diese Polykrisen haben direkte Auswirkungen auf uns jeden, privat, allerdings auch in der Arbeit. Deshalb sollte sich jeder Mitarbeiter damit schon beschäftigen. Aber, weil du ja am Anfang gefragt hast, so die Erfahrungen, haben ja mehrere jetzt Projekte gemacht, auch mit Landkreisen. Es ist nicht nur die Aufgabe der Mitarbeiter, sich darum zu kümmern, sondern das ist auch eine Führungsaufgabe. Wir haben in einem dieser Projekte, die wir gemacht haben, ganz massiv, das von unten kam. Ein Projekt wurde gemacht, eine Sachbearbeiterin hat sich um das Projekt gekümmert. Aber es gab irgendwie keinen Anschluss an die Führungsebenen. Und das kann nicht der richtige Weg sein. Also A, die Mitarbeiter sind betroffen, oder B, es ist auf jeden Fall eine Führungsaufgabe, hier die Mitarbeiter auch an die Hand zu nehmen. Ich hoffe, ich habe das so ein bisschen praktischer.
Ja, aber ich kann ja nochmal aus meiner Sicht ergänzen. Ich würde sagen, es sind ja jetzt so relativ naheliegende Beispiele, die du genannt hast, aber es gibt ja zahlreiche auch nicht so naheliegende Dinge, die passieren können. Wir haben in Norwegen gesehen, dass durch einen relativ einfachen Cyberangriff Staudämme geöffnet worden sind. Das kann zu Wassermangellagen führen, das kann zu Überflutungen führen. Also das kann zu sozusagen ganz vielen verschiedenen Auswirkungen führen, die man gar nicht so antizipiert, weil beim Cyberangriff, da ist man ja schnell dabei zu sagen, das macht die IT. Das ist vielleicht dann auch sozusagen relativ kurz gesprungen, aber man muss sich natürlich bewusst machen, dass all diese Themen für einen auch als Bürger immer irgendwie Auswirkungen haben werden. Aber das ist vielleicht nochmal wichtig, aber zu sagen, naja, so, dann ist die Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum kann denn ein Landkreis ein Projekt machen? Ich meine, in dem Fall ist es ja sogar ein Projekt, was gefördert wird vom Bund, was eigentlich keinen interessiert. Also die spannende Frage ist ja, wie sowas überhaupt funktioniert. Also ich gebe Geld für was aus, wo ich eigentlich hinterher schon weiß, dass das eigentlich kein Ergebnis erzielen wird. So.
Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage.
Ja, du musst sie ja vielleicht auch gar nicht beantworten. Ich würde sie mal als offene Frage stellen.
Ich habe vor 30 Jahren, war ich mal an meiner Universität an so einem Vortrag von dem damaligen Verfassungsrichter Papier, hieß der, glaube ich. Und der hat damals gesagt, Deutschland wird durch eine Projektkultur gelähmt. Über gerade den öffentlichen Dienst hat sich ein Flaum, oder ich glaube, er sagte sogar so Pilz von Projekten gesetzt. Ich glaube, das ist so ein bisschen heute in der Logik. Es gibt Gelder, klar, der Bund, die Länder wollen irgendwie was machen, dass die Landkreise und die Städte was machen, geben Gelder. Und das nimmt man natürlich auch gerne mit, weil man da Personal mitkriegt. Aber dann beschäftigen sich nicht die Leute, die es angeht, in den Verwaltungen damit, sondern es wird dann in so Randbereiche geschoben. So, dann gibt's dann irgendwie so eine Projektabteilung. Da sitzen Leute, die machen ein Projekt nach dem anderen, die aber eigentlich gar keine Verbindung haben. Also mir tut das, also mit dem Thema haben, mir tut das auch im Herzen leid, wenn ich das merke, dass da zu denen, die es eigentlich angeht, kein Kontakt ist. Ich glaube, das liegt so ein bisschen, wenn man das organisationsanthropologisch rangeht, an der heutigen Verwaltung. Wobei ich sagen muss, es gibt durchaus, wenn man dann mal Kontakt hat mit den Leuten, die es angeht, die sind super engagiert. Also jetzt in zwei Projekten hatte ich dann doch Kontakte zu den Leuten vom Ordnungsamt, die sich ja um Krisen kümmern, die wissen und die sagen einem auch, naja, Projekte schön und gut, aber ihr redet hier in diesem Projekt über Krisenmanagementstrukturen und frage mich, wissen Sie, wann wir die letzte Übung unseres Katastrophenschutzstabes gemacht haben? Und dann kommt die Antwort, oder dann sagen Sie mir, dass das mehrere Jahre her ist. So, da ist halt so ein Ungleichgewicht. Wir haben ja in den Verwaltungsstrukturen Strukturen, die für Katastrophenschutzmanagement, die man leicht auch aufbauen könnte, für Krisenmanagement, also für alles das, was jetzt nicht Katastrophe ist, aber schon sozusagen an der Basis wird da nichts gemacht. Dafür dann aber mit externer Hilfe, wir sind ja auch externe Hilfe, werden dann große Projekte gemacht. Ich weiß, ich habe jetzt deine konkrete Frage nicht beantwortet. Das ist natürlich auch eine hochpolitische Frage. Aber ich glaube, da muss man sehr, sehr viel noch in den Verwaltung tun. Und da muss ein Umdenken stattfinden. Aber es gibt Leute, die das wollen.
Ich meine, also wir hatten ja jetzt ein richtiges Ziel, aber ich finde es halt schon mal interessant, auch nochmal diesen Gedanken weiterzuspinnen, weil ich höre ja immer im Zuge der Zeitenwende, das ist ja jetzt auch so ein Buzzword, und des O-Plan Deutschlands, den irgendwie keiner kennt, aber alle genau wissen, was da drin steht. Und so ähnlich wie bei NIS 2 ist jede Türklinke, die man kaufen kann, hat irgendwas mit dem O-Plan zu tun. Und jeder Bäcker wird jetzt irgendwie Lieferant fürs Militär und alle freuen sich auf den großen Geldsegen. Am Ende sehe ich irgendwelche Förderprojekte und die Forderungen nach viel Geld, aber überhaupt gar keine Strukturen, die das Geld sinnvoll operationalisieren können. Weil ich hatte ja auch mal die Folge mit Jan Seitz, wo ich gesprochen habe über Forschungsförderung und wir im Grunde zu dem Ergebnis gekommen sind, da kommen immer tolle Ergebnisse raus, aber nichts davon wird in die Praxis umgesetzt. Ich habe mich mal mit der Evaluation der letzten Förderperiode von SIFO beschäftigt. Also da werden die Leute befragt, die Projekte gemacht haben, wie sie denn ihre Projekte fanden, und 93% fanden die Projekte sehr gut. Aber das ist ja im Grunde das Phänomen, was du beschreibst. Also wenn ich jetzt die Leute in den Landkreisen frage, die das Projekt gemacht haben, dann werden die sagen, super, ich hatte 2 Jahre was zu tun. Wenn ich den eigentlichen Bedarfsträger, nämlich, was weiß ich, den Feuerwehrhauptmann im kleinen Kleckersdorf, der am Ende dieser Kette bei einem Blackout irgendwie alleine Entscheidungen treffen muss darüber, was er mit der Oma macht, die einen Herzinfarkt hat und der gerade kein RTW bekommt, weil die Funkverbindung zusammengebrochen ist, das sind ja ganz praktische Fragen, dann würde der wahrscheinlich sagen, das hat mir nichts gebracht, das Projekt. So. Und vielleicht können wir ja trotzdem mal so ein bisschen dazu einladen, zu überlegen, ob man das nicht sinnvoll anders machen kann. Also vielleicht ganz klein, vielleicht könntest du ja mal sagen, was würde denn helfen in den Projekten, um die einfach sinnvoller aufzusetzen oder auch mehr Ergebnisorientierung zu schaffen? Weil ich bei fast all 3 Projekten, die wir jetzt gemacht haben, bin ich mir fast sicher, dass die Ergebnisse irgendwo im Schubfach landen.
Ja. Ich war ja selber mal Pressesprecher eines Kreisäquivalents und ich hatte dort einen Schrank, den ich übernommen habe, wo meine ganzen Vorgänger immer irgendwelche Projekte zu irgendwelchen Sachen immer abgelegt haben. Ich konnte so die letzten 10 Jahre, 12 Jahre sehen, was dann immer für Projekte in der Verwaltung gemacht wurden, die irgendwie die Pressestelle ein bisschen was mit abging und man merkte, das war alles nicht gelesen. Also das Erste, es muss auch von oben kommen. Das habe ich auch in allen, und haben wir ja auch in allen Projekten gesagt, es muss, ich sage jetzt mal, einen Sponsor geben. Auf einer relativ hohen Ebene, der das unterstützt. Der muss ja nicht die Arbeit selber machen, aber der muss dazu stehen. Denn die Kommunalverwaltungen sind oft und Landkreise sind oft sehr mikropolitisch. Und wenn sich da einer dahinstellt und auch so eine mikropolitische Unterstützung gibt, das ist schon mal sehr gut. Und wenn man sich die 3 Projekte anguckt, die wir da gemacht haben, das eine Projekt, da waren 2 Amtsleiter mit beteiligt. Und bei diesen Projekten, bei dem Projekt war ein ganz anderer Spirit als bei den anderen beiden Projekten, wo es dann nur die so Sachbearbeiterebene gemacht hat. Also das ist erstmal das Wichtigste für mich, dass es so ein Sponsor gibt, dass wirklich die Führung auch dahinter steht. Also da muss unbedingt ein, ja, ich sag schon wieder, so Mindset-Wechsel stattfinden.
Jetzt sind wir ja, bevor du jetzt da weitermachst, wir reden ja über Steuergeld, was da ausgegeben wird. Was können wir denn als Bürger erwarten, was der Fördermittelgeber eigentlich, das kann man ja vielleicht auch reinschreiben, also wie würde das denn praktisch aussehen? Weil Mindset ist ja erstmal nicht handhabbar. Da sagt der Landrat, super, finde ich toll, ihr habt doch meine Unterschrift. Das wird's ja nicht sein. Also wie stellen wir uns denn vor, dass jemand, der jetzt zum Beispiel im Landkreis, der Landrat oder stellvertretende Landrat, einfach da, dass aktiv eine Sponsorrolle wahrnimmt. Weil ich glaube, das ist ja auch wichtig, um zu verstehen, wie man das im Unternehmen umsetzen kann. Da ist es ja das Gleiche.
Also ich glaube, der Ansatz, das in irgendwelche Fördermittel-Sachen reinzuschreiben, so der Landrat, der muss jetzt Sponsor sein, so, und dann kommt ganz schnell, wie misst man das? Ja, der muss bei 3 von 5 Workshops muss der 45 Minuten anwesend sein. Das ist ja dann immer diese Logik. Ich glaube, wir müssen anders rangehen. Wir müssen einen Weg finden, dass wirklich Führungskräfte in den Landkreisen auf höchster Ebene das als ihre Aufgabe wahrnehmen. Also ich wurde neulich in einem Projekt gefragt, ja, aber das gibt's ja, das ist ja gar nicht gesetzlich festgelegt, dass wir Krisenmanagement machen müssen. Wir müssen ja nur Katastrophenmanagement machen. Wir haben ja lange persönlich darüber geredet. Das ist falsch. Man kann schon aus dem Artikel 20 Sozialstaat herauslesen, dass sich Landkreise um ihre Bürger kümmern müssen. Also sozusagen die Verpflichtung dieser Vorsorge. Es gibt beim Militär den schönen Begriff der Fürsorge. Also sie haben eine Fürsorge. Aus diesem Ansatz muss das kommen. Ich glaube nicht, dass man das durch irgendwelche reden kann. Das ist erstmal, vielleicht müssen wir Bürger andere Politiker wählen. Das wäre jetzt der ganz große Ansatz. Vielleicht kommt das auch bald. Wenn wir sehen, dass doch die Katastrophen zunehmen und die Krisen zunehmen, dass das vielleicht auch in der Politikerauswahl mehr und mehr eine Rolle spielt.
Gut, das würde ja das gleiche Thema sein. Also dann wäre ja deine These, dass man sagt, das muss schon auf politischer Ebene anfangen, dass es Menschen gibt, die das Thema wichtig finden, verstehen und da auch aktiv hinterstehen.
Genau.
Ja, so, und das, ich meine, ein Landrat ist ja in der Regel auch gewählt, also sind Wahlbeamter, insofern ein Stück weit auch Politiker. Würde ich sagen, das interessiert halt niemanden in der weiten Bevölkerung. Und deshalb kann man damit halt auch keine Wahl gewinnen. Die Frage ist, also sozusagen das Ownership, so würde man ja so schön neudeutsch sagen, muss halt da liegen. Dann wäre für mich die Frage, jetzt kann man das, ich weiß, dass man das alles herleiten kann. Die Frage ist, warum es nicht eigentlich irgendwo steht. Also warum schreiben wir denn nicht in ein Gesetz rein? Die Hauptverwaltungsbeamten von Gebietskörperschaften sind verpflichtet, Betriebskontinuität zu betreiben oder sowas.
Ja, da fragen wir unsere Politiker. Warum wird kein solches Gesetz gemacht? Aber da dreht man sich so ein bisschen im Kreis. Also jeder Landrat, das ist jetzt meine Rechtsauffassung, kann sich darum kümmern. Er braucht kein Gesetz. Es sind die gesetzlichen Grundlagen sind da.
Ja gut, jetzt muss man sagen, wir können ja mal über die konkreten Dinge sprechen, wenn sonst wird's vielleicht so abstrakt. Ich meine, in einem Projekt, das wir zusammen gemacht haben, war es ja so, dass während wir uns über Resilienz und Krisen unterhalten haben, leider der kommunale Krankenhausverbund pleite gegangen ist und der Landrat schwer damit beschäftigt war, diese Krise zu managen, sodass er sich mit Krisenmanagement gar nicht beschäftigen konnte. Das ist so ein bisschen zynisch, aber so, also sozusagen die Lebensrealität holt das ja dann, hat das so ein bisschen eingeholt. Es verschiebt sich ja häufig die Prioritätenlage, auch wenn man vielleicht am Anfang ein hehres Ziel hatte. Das ist sicherlich vielleicht auch nochmal wichtig zu verstehen, dass man eben auf der Ebene dann eben auch die strategische Verantwortung weiterhin beibehalten muss und sich nicht von Tagespolitik dann sozusagen ablenken kann, wenn gleich natürlich das eine in der Zeitung steht und das andere nicht. Ne? Also ich habe jetzt noch nie einen Beitrag gelesen, dass der Landkreis, und das kann man sicherlich sagen, Ludwigslust-Parchim, irgendwie exemplarisch für genau das, was wir gerade besprechen, stehen. Also mit dem Landrat, der das Thema treibt, der sicherlich auch da schon seine persönliche Erfahrung gemacht hat. Ich habe mal mit den Leuten gesprochen, die da die Krisenmanagement-Übungen machen. Ja, also sozusagen super Team, eigene Leute, die sich damit beschäftigen. Aber das liest man ja nicht. Also ich habe zumindest noch keinen Zeitungsartikel in der Taz oder was weiß ich, in der FAZ oder in der Bild gefunden, wo drin steht, dieser Landrat hat seinen Landkreis sicher gemacht.
Vielleicht liest du die falschen Zeitungen. Nein, es ist richtig. Da sind wir jetzt wieder bei einer ganz anderen Sache. Natürlich interessieren sich die Medien eher dafür, wenn was Negatives ist oder als das, was eigentlich Standard sein sollte. Aber vielleicht brauchen wir auch ganz neue Qualifikationsprofile für Politiker in der heutigen Zeit. Das ist natürlich ein Thema. Das werden wir aber als KR krisensicher Risikoberatung sicherlich nicht lösen können.
Aber wir können dazu aufrufen, dass die Leute, die das hören, irgendwie sich damit beschäftigen, wobei ich befürchte, dass die Leute, die den Podcast hören, das ähnlich sehen wie wir und wahrscheinlich auch da sozusagen ähnliche Perspektiven drauf haben. Auf der anderen Seite, ich meine, du warst ja Journalist. Ich würde den Gedanken schon nochmal weiterspinnen, weil ich denke, es ist natürlich auch eine Fehlanreizsetzung. Ja? Also ich lande eben im Zweifelsfall als Politiker nicht in der Zeitung, wenn ich gute Vorsorge betrieben habe, sondern ich lande dann in der Zeitung, wenn es richtig geknallt hat und ich mit den berühmten Gummistiefeln in der Flut stehe und sozusagen, oder wenn die Flut dann gekommen ist, ich dann eben eine Pressemitteilung rausgebe, wo dann bitte noch gendern, sonst kann's raus. Also die Aufmerksamkeit gewinne ich ja gar nicht für meine Arbeit darüber, dass ich das sauber abfackel oder dass ich gut vorgesorgt habe, sondern eigentlich belohnt mich ja die Aufmerksamkeitsökonomie damit, dass ich nichts getan habe. Weil umso lauter es knallt, umso mehr Aufmerksamkeit bekomme ich.
Ja, das kann ich nur so bestätigen.
So, gibt's da irgendeinen Weg raus oder sind wir eigentlich so ein bisschen sozusagen aus diesen verschiedenen Stakeholder-Perspektiven gefangen darin, dass das so bleibt?
Also ich würde jetzt spontan sagen, wir sind erstmal da drin gefangen. Wir sind da drin erstmal gefangen. Ich weiß, das ist keine befriedigende Antwort. Aber vielleicht, das sind natürlich...
Es ist übrigens eine ehrliche. Also
das sind natürlich alles Prozesse, die so ein bisschen auch die Grundkrise, dieses krisenhafte Grundrauschen unserer Zeit ausmachen. Das meinte ich vorhin, als ich von Polykrise sprach. Jede Krise hat heute dann auch einen medialen Zwilling. Und da wird dann halt über die Krise berichtet, die das nochmal verstärkt.
Na gut, und dann sagt man lieber schlechte Presse als keine Presse. Ne? So, und dann ist es eben so, dann habe ich im Zweifelsfall ein Interview gegeben über den Cyberangriff, kann mich als Opfer von russischen Aggressoren darstellen, was ich auch zweifelsohne bin. Muss aber gar nicht darauf eingehen, dass ich vorher eben versäumt habe, vieles zu tun, ja, also strukturell zu machen oder technisch zu lösen, sondern ich bin dann eben jemand, der durch Talkshows wandert.
Absolut.
So, das heißt, wir können eigentlich jetzt nur dazu aufrufen zu sagen, wenn das sozusagen Journalismus sich da ändern würde, glaube ich aber, das interessiert keinen. Ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Journalisten den Podcast hören. An der Stelle wahrscheinlich dann unbefriedigend. Also bleibt nur die Minimalebene, dass jeder für sich versteht, dass die Wirkmechanismen so sind, dass es eben eine Förderung von Nichtvorsorge im Grunde gibt. Ne? Also Nichtvorsorge wird eigentlich belohnt. So, und das sind wir wieder bei deiner Ausgangsthese zu sagen, wir brauchen einen Mindset-Wechsel bei jedem Einzelnen.
Ja, auf jeden Fall. Also, du hast mich ja gefragt, was kann man alles machen? Und für mich ist ein Punkt, dass wir so einen Mindset-Wechsel wirklich in den Führungspersonal brauchen. So.
Ja, warte mal, aber ich glaube, dass genau das der Punkt ist, der wird nicht kommen, weil es mir... Ich gewinne darüber strategisch nichts. Also rein spieltheoretisch habe ich keinen großen Gewinn dadurch, keinen großen Mehrgewinn, als wenn ich es einfach drauf ankommen lasse, weil im Zweifelsfall gehe ich besser aus der Krise raus, als ich reingegangen bin.
Ja.
Also insofern, wahrscheinlich werden wir das bei den Führungskräften nicht schaffen. Das heißt, wir können es nur bei jedem Einzelnen schaffen.
Ja. Sozusagen von unten aufzubauen.
Ja.
Jetzt ist aber die Frage, ob das durch diese Projekte, so wie wir sie erlebt haben, geschafft werden kann. Wenn man von vornherein diese Projekte in so Sonderorganisationen oder Organisationen auslagert oder Abteilungen oder Ämter auslagert, die eigentlich inhaltlich nichts damit zu tun haben.
Ja. In den Elfenbeinturm.
In den Elfenbeinturm, ja. Wo man dann seinen Personalbestand dadurch erhöhen kann, dass man solche Projekte macht. Also, wie gesagt, es gibt ja das ist ja wie in jedem Unternehmen. Es gibt dann die Überengagierten, es gibt dann die Low-Performer, die gar nichts machen. Aber du hast in jeder Firma, glaube ich, Leute, die sich wirklich identifizieren, auch mit ihrer Aufgabe, die etwas vorantreiben wollen. Also, das habe ich jedenfalls bei diesen Projekten auch gesehen. Da gibt's ja Leute. So, Die müsste man eigentlich stärken. Die müssten genau diese Projekte machen und damit das Geld und auch vielleicht die Kompetenz an die Hand kriegen. Ja, aber es meistens in ihrem eigentlichen Alltag schon ausgelastet sind und das, wie sie sich engagieren, halt darüber hinaus ist. Vielleicht ist aber recht, muss man da mehr vielleicht mit rechtlichen Dingen. Also wenn man, um jetzt auf dieses Beispiel zu kommen, wenn man vorschreibt, dass jeder Landkreis irgendwie alle 3 Monate in irgendeiner Form eine Übung machen muss. So, und sonst kriegen sie keine weiteren Zuwendungen oder werden irgendwie abgestraut oder irgendwas. Da gibt's ja Möglichkeiten. Dann ist das aber wieder das mit dem großen Knüppel. Wir müssen das machen. Vielleicht so ein bisschen das Audit-Prinzip, das man auch in der Wirtschaft hat. Wenn jemand sein Audit haben will, dass jemand kommt und guckt, habt ihr das denn auch gemacht oder stichprobenartig? Ich habe dann bloß ein bisschen Angst, dass dann man wieder eine eigene Verwaltung aufbaut. Also da würde man ja zu neigen, stell mal vor, wir würden jetzt ganz ausführlich Krisenmanagement regeln und müsste dann wieder eine eigene Verwaltung oder eine eigene Abteilung in den Innenministerien oder wo auch immer in der Kommunalaufsicht aufbauen, die das jetzt wieder alles auditieren. Ja, schwierig, schwierig.
Weiß ich nicht, ob das schwierig ist. Also ich meine, wir prüfen ja auch andere Sachen. Insofern, weiß ich nicht, es hätte ja zumindest dann eine Verbindlichkeit. Ja? Ob dann sozusagen was Gutes rauskommt, aber zumindest wird es Verbindlichkeit schaffen und natürlich auch einer gewissen Logik folgen, weil es ein gesetzlicher Auftrag ist und der wird dann überprüft. Und ich sag mal, das wäre ja auch eine Maßnahme, die jetzt nicht übermäßig viel Geld kostet. Also klar würden da Leute für eingestellt werden, aber ich glaube, es gibt durchaus andere Themengebiete, wo man sich dann doch wo relativ viele Leute einstellt. Man könnte sie auch privatwirtschaftlich lösen und über Audits und Zertifizierungen arbeiten. Aber das funktioniert ja in der Verwaltung immer nicht so gut.
Das heißt, wir sollten jetzt, weil uns, du merkst ja, das Thema liegt uns wirklich am Herzen und wir haben ja diese 3 Projekte alle beide unsere Erfahrungen gemacht und deshalb ist ja auch dieser Talk jetzt hier zustande gekommen. Das heißt, wir sollten eine Aktionsgruppe oder Lobbygruppe gründen für besseres Krisenmanagement in Landkreisen durch privatwirtschaftliche Audits.
Zum Beispiel.
Vielleicht sollten wir mal aufrufen hier in diesem, wer sich daran beteiligt. Nein, es ist aber ein wirkliches Problem und du merkst ja, wie wir reden. Wir haben nicht die Lösung, wir sehen die Probleme.
Ja, und das ist natürlich auch nur ein Teil dessen. Ne? Also ich meine, bei den Krisenlagen, die wir anfangs beschrieben haben, Cyberangriff, aber auch Mangel, Wassermangellage, Blackout, was weiß ich, eine Pandemie, da reicht es ja gar nicht, wenn die Verwaltung das selbst kann, sondern ich muss ja immer mit einem Ökosystem interagieren. Ich glaube, eines der größten Probleme in der Corona-Pandemie war nicht nur, dass die Leute, die das entschieden haben, kein Krisenmanagement konnten, sondern dass es einfach auch gar keine Zusammenarbeitsstrukturen gab, die effizient waren. Also was ja in einem klassischen Stabssystem wäre das ja sehr effizient. Deshalb, ich verweise auch nochmal gerne auf das ICS in den USA, wo man dann tatsächlich Firmen in eine Stabsstruktur einbinden kann. Das sieht ja die deutsche Denklogik auch nicht vor. So, das heißt, ich fange dann ja immer an, irgendwie bei Null zu planen und gehe eigentlich mit Methoden ran, die für den Alltagszustand super sind, aber die eben für meine Krise völlig ungeeignet sind. Also sehe ich riesige Vertragsprozesse. Vielleicht muss man da auch nochmal so ein bisschen die Diskussion um die Entscheidung von Jens Spahn, den ich jetzt hier nicht in jeder Konsequenz in Schutz nehmen will. Aber er hatte natürlich als Gesundheitsminister auch in der Corona-Pandemie eine relativ undankbare Aufgabe, nämlich relativ kurzfristig an Zeug zu kommen. Und mir tut es fast schon mal ein bisschen leid, wenn man den dann dafür kritisiert, dass er jetzt da irgendwie Leute kannte, die Masken besorgen konnten. Ob das dann in jedem Einzelfall immer die richtige Entscheidung war, das will ich gar nicht gutheißen. Aber am Ende würde das ja eigentlich auch eine These, ne, zu sagen, in der Krise oder vor der Krise Köpfe kennen. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich die kenne. Ob dann, da war sicherlich ein bisschen zu viel Aktionismus dabei und so. Ich will es jetzt auch gar nicht, wegen jetzt nicht zum Engel machen. Aber mit solchen Diskussionen würgen wir das natürlich auch so ein Stück weit ab, dass da so eine Mentalität entsteht, dass man dann irgendwie hands-on die Krise löst. Und wahrscheinlich wird man relativ viele Fehler machen in jeder Krise. Das gehört einfach dazu. So.
Ja, absolut.
Jetzt ist so ein bisschen ein Monolog von mir umgeschwenkt, aber ich dachte halt so, also was ich sagen wollte, es geht ja gar nicht nur darum, dass ich dann meine Verwaltung Krisenmanagement kann, sondern ich brauche ja auch Zusammenarbeitsstrukturen mit anderen Akteuren, mit meinem Stadtwerk, mit dem Wasserversorger, mit dem Wasserzweckverband, mit Firmen, die Wassertanks haben, mit den Bauern und was weiß ich. Also die Supply Chain, die dann da entsteht, ist ja relativ groß und ich habe sie halt nicht vorher aufgebaut, aber ich muss irgendwie dafür sorgen, dass alle eine Sprache sprechen. Das heißt, eigentlich müsste ich ja nicht nur sagen, liebe Verwaltung, du bist verpflichtet, sondern ich müsste eigentlich sagen, jedes Unternehmen braucht irgendwie verpflichtend Krisenmanagementstrukturen und das kann ich ja relativ einfach über, was weiß ich, Steuerminderung oder was sag, irgendwie die Ausgaben, die kann ich voll, die sind voll steuermindernd oder so.
Ja. Alleine schon, dass man weiß, wer überhaupt überall Akteur ist. Ich erinnere mich noch, da hatten wir zusammen einen Workshop gemacht mit meinem Landkreis, wo ich dann gesagt habe, ja, mach doch einfach mal, geht doch zusammen saufen. So, ja, damit fängt es doch schon an. Wer mal zusammen säuft oder gegessen hat, der kennt sich und weiß, wer überhaupt noch da ist. Damit fängt es ja schon erstmal an mit diesen vor der Krise Köpfe kennen, was wir ja immer sagen. Man muss doch wissen, wer da noch Akteur ist und wer einem helfen kann und vielleicht auch mal ein bisschen um die Ecke denken. So, und dann kann man, was wir ja auch immer ausbilden oder weitergeben, macht man halt eine Stakeholder-Analyse und macht eine schöne Matrix. Wen sollte man schon in Friedenszeiten bespielen und wen kann man ein bisschen liegen lassen? Das ist halt auch da ein Selektionsprozess. Mit wem arbeitet man zusammen? Wer kann hilfreich sein? Und die muss man dann auch regelmäßig bespielen. Mit denen muss man kommunizieren. Also das ist es ja, in den heutigen Krisen spielt ja auch Kommunikation und bereits davor eine große Rolle. Also wenn wir den Blackout nehmen, Kommunikation im Blackout ist relativ schwierig, aber ich kann sehr, sehr viel Kommunikation davor hinlegen. Ich muss aber wissen, mit wem ich was kommuniziere. Es gibt ja überall Möglichkeiten und es gibt ja auch kluge Leute, die sich damit mit beschäftigen. Da kann man sehr viel machen. Aber ja. Saufen gehen ist erstmal ein Ansatz.
Naja gut, also Netzwerke schaffen, ne? Möglichkeiten zur Begegnung schaffen, überhaupt zu verstehen, was der andere kann. Ich glaube, dazu gehört aber auch die Einstellung von staatlichen Institutionen, dass das nicht alles nur Bedarfsempfänger sind oder sowas oder Regelungsempfänger, sondern dass in vielen Organisationen sehr viele Leute sitzen, die viel können und die mir in einer bestimmten Lage vielleicht auch ganz anders helfen können und einen ganz anderen Horizont haben als der, den ich habe. Und dann brauche ich eigentlich eine Kooperation auf Augenhöhe. Und was ich eben eigentlich so ein bisschen schade finde, auch jetzt mit NIS 2 und der CER-Richtlinie, dem Kritis-Dach-Gesetz, das ist ja immer eine Top-Down-Regelungsempfangsmaschine. Also da gibt's ja, ich darf dann zwar als kritische Infrastruktur, kriege ich Berichte vom BSI, da habe ich dann das Recht zu, aber das auch alles. Also sozusagen, ich habe eine Behörde, die reguliert mich und die ist meine Aufsicht und ein bisschen was muss die für mich auch tun, aber eigentlich bin ich sozusagen Regulierungsobjekt. Es wird gar nicht verstanden, dass in den regulierten Organisationen natürlich extrem viel Know-how ist und extrem viele Best Practices sind, die man in bestimmten Fällen einfach gut nutzen könnte. Aber so funktioniert ja eben Verwaltung im Zweifelsfall nicht, ne? Also Verwaltung ist eben kein Kooperationsmechanismus. Und das ist eigentlich schade, weil das natürlich der Idee von Resilienz auch so ein Stück widerstrebt.
Ja, man merkt, du bist kein großer Verwaltungsfan. Aber ich gebe dir recht. Ich denke, die Verwaltung, wie sie so jetzt sind, auch mit dem Selbstverständnis, haben wir auch in den Projekten gesehen, muss einiges zu tun sein. Verwaltungen sind nur ein Akteur oder ich sag mal vielleicht so ein Primus inter pares, der so die Koordination in einer Krise übernimmt. Ich gehe mal auf ein ganz anderes Beispiel, was wir ja auch selber erlebt haben. Wir sind ja auch mittlerweile sei ich schon fast so ein bisschen Spezialisten für Krisenmanagement von Universitäten und Hochschuleinrichtungen. Wir wurden ja nach einer Krise gerufen, mal eine Aufnahme zu machen. Und das war ja nach 5 Minuten klar, weil es war eine große deutsche Universität, was da schiefgelaufen ist. Und ein Punkt war, die Verwaltung der Universität hat die Krise als also es ging um einen Cyberangriff, kurz gesagt, aber sie hat die Krise als Verwaltungskrise gesehen. So, und hat sich gar nicht gefragt, was sind eigentlich unsere Kernprozesse, nämlich Forschung und Lehre.
Und Transfer.
So, und Transfer. Das heißt, da haben, ich sage jetzt ein bisschen abwertend, Verwaltungsleute untereinander geregelt, wie sie ihre Verwaltungskrise. Und alles, was sozusagen wichtig war, war erstmal außen vor und dann kamen sie natürlich in die Kritik. Da ist hilfreich, wirklich sich auch mal vorher klar zu machen, was denn das klassische BCM macht, was sind denn unsere Kernprozesse? Und wenn sich eine Verwaltung, nehmen wir mal einen Landkreis, mit Krise beschäftigt, dann werden die natürlich in erster Linie gucken, naja, was ist die Krise der Landkreisverwaltung? Sollten sie nicht? So, vielleicht ist das, da brauchen wir da auch ein Mindset-Shift. Oh, mein schwieriges Wort für einen morgen. Ein Wandel. Vielleicht brauchen wir mehr so ein BCM-Denken, dass man sich wirklich mal hinsieht, was sind denn unsere Kernprozesse, wofür sind wir eigentlich da? Und ich glaube, wir haben dann ja aus diesem Prozess, aus Projekt dann für mehrere Universitäten ein Projekt gemacht. Ich glaube, das ist angekommen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, was ich an dem Beispiel gut finde, ist, dass da wirklich ein Lern- und ein Verständnisprozess eingesetzt hat, dass man es nach oben genommen hat und dass da jetzt auch Nachfolgeaktionen stattfinden in die richtige Richtung. Insofern ist das ja eigentlich erstmal, ja, man hat da irgendwie sozusagen den falschen Fokus gesetzt, aber man ist durchaus lernbereit. Ich weiß nicht, ob das an allen Stellen so ist. Also insbesondere, wenn wir uns überlegen, ich meine, es gab ja schon relativ viele Landkreise, die jetzt irgendwie Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Es sind immer wieder die gleichen Probleme, Kfz-Anmeldungen, Obhutnahmen, Gastfamilienunterbringung und solche Dinge. Also klassische Dienstleistungen am Bürger. Da scheint mir jetzt kein groß angelegter Lernprozess stattzufinden, wo man sagt, oh, wir müssen jetzt mal im Innenministerium, Bundesinnenministerium irgendwie, auch wenn es nicht unsere Kompetenz ist, aber müssen wir jetzt mal was tun, dass diese Themen übergreifend irgendwie geregelt werden können. Und dann endet das halt darin, dass irgendwie jemand einen neuen LKW gekauft hat für 150.000 Euro und den aber nicht zulassen kann, weil seine Zulassungsstelle nicht funktioniert und woanders darf er aber nicht, weil er da seinen Firmensitz nicht hat. Und dann wird irgendwie nach 4 Wochen, wird dann was geregelt, dann muss da der aber schon die erste Rate bezahlen für seinen LKW und hat damit noch nicht 1 Euro verdient. Und da sind ja also sozusagen die Auswirkungen sind für den einzelnen Bürger ja massiv, für den in der Verwaltung ist es im Zweifelsfall, kommt er halt nicht zur Arbeit und lässt halt keine Autos zu. Das ist auch mal schön 4 Wochen lang.
Und ehrlich gesagt bin ich da, weil wir ja vorhin über rechtliche Regelungen geredet haben, glaube ich da, dass man schon mit unseren Gesetzen und den Richtlinien, die wir haben, eigentlich viel machen könnte. Ich habe vor Jahren mal, war ich Korrektor in einer verwaltungswissenschaftlichen Bachelorarbeit über interkommunale Zusammenarbeit. Und ein junger Mann, sehr engagiert, mal die ganzen Möglichkeiten zusammengestellt, wie schon Kommunen zusammenarbeiten können. Und ich glaube, wenn man systematisch mal rangehen würde, würde man, also gerade das mit dem Kfz, da gibt's bestimmt Möglichkeiten. Ich will jetzt nicht sagen, da sollte man mal ein Projekt machen, ein Fördermittelprojekt, das ist ja der falsche Ansatz. Aber ich glaube, wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten schon da. Aber wie gesagt, wir drehen uns gerade im Kreise. Ich glaube, das Problem haben wir erkannt. Es ist eine gewisse Eingefahrenheit, die wir ja erlebt haben in diesen Projekten. Und du merkst ja auch dem Gespräch so ein bisschen den Frust an, den wir damit haben, weil wir auch sehen, und gerade wenn wir in die Privatwirtschaft gehen, wie da, das war auch nicht alles Gold, was glänzt, aber wie da doch an gewisse Probleme rangegangen wird.
Naja, was ich, genau, vielleicht um nochmal so ein bisschen ein positiven Ende zu bringen, weil ich kann das auch nochmal erzählen, bisher jetzt in einem Projekt, wo wir auch gesagt haben, Mensch, ihr seid ein großer Laden, ihr habt irgendwie Standorte vor allem im ländlichen Raum aufgrund des Geschäftsmodells. Was ist denn, wenn ihr euch auch aufmacht und unterstützend tätig seid für Katastrophenschutz? Also ich nicht den Katastrophenschutzleuchtturm mit der Feuerwehr bestücke, mit meiner Hochwertressource, die ich für alles andere brauche, aber nicht um irgendwie dazustehen und zu sagen, wo ich hier irgendwie den Brand melden kann, sondern oder was weiß ich, irgendwie eine Frage zu beantworten, wo es Wasser gibt, sondern eben was anderes. Und da, das war ja durchaus doch auch positiv, was du da erlebt hast.
Ja, also die Idee ist, wenn man sich, wenn man sich mal anguckt, wir haben ja gerade viele dieser typischen deutschen Hidden Champions, die sitzen ja gar nicht in den Großstädten wie meinetwegen Berlin, sondern sitzen oft in kleineren Ortschaften und sind da auch sowas wie der Platzhirsch. Das heißt, ein oder zwei große Unternehmen sind dort und haben auch relativ viel Einfluss, beziehungsweise auch viele Mitarbeiter dann, die da vor Ort wohnen. Und wenn die jetzt sagen, wir nicht als Ersatz, aber als Ergänzung zu staatlichen Strukturen, die es auf jeden Fall immer geben muss, staatliche Katastrophenschutzstrukturen oder Krisenmanagementstrukturen. Wir machen einfach eine Ergänzung. Wir richten einen Katastrophenschutz oder Krisenleuchtturm ein. Das heißt, wenn es zum Blackout kommt, wir haben Notstromaggregate, bei uns kann man sich wärmen. Wir haben vielleicht auch irgendwie einen kleinen medizinischen Raum. Für die großen Unternehmen, und die sprechen wir halt von auch größeren Unternehmen, sind das meistens ja keine großen Beträge. Aber die Unternehmen haben dann den Vorteil, also jetzt mal ganz praktisch auch so Employer Branding und Kommunikation, das kann man ja natürlich gut verkaufen, da kommt ein bisschen der Kommunikator in mir durch. Aber es bildet natürlich auch einen Punkt der Identifikationsbildung, wenn ein Unternehmen sagt, hier, wenn es eine Krise gibt oder ein Blackout, könnt ihr zu uns kommen, hier kriegt ihr, ich sage jetzt mal, eine warme Suppe oder so. Das ist natürlich dann auch eine Bindung. Und hier, ich glaube, wenn sich Unternehmen dazu bereit erklären und sagen, pass auf, wir wollen eine Achse des Krisenmanagements unserer Gesellschaft sein, das wäre eine große Möglichkeit. Ich habe das also einem Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, ein größeres vorgeschlagen. Ich habe auch vorher ein bisschen geforscht, ob sowas schon irgendwie gibt. Und die waren ganz optimistisch und sagen, Mensch, das ist ja eine gute Idee. Saß der Kommunikator da drin, hat gleich erkannt, oh ja, das kann man so noch verkaufen. Da kann so eine Win-Win-Situation erscheinen. Ich glaube, wir müssen viel mehr über solche Dinge nachdenken. Eine Verzahnung, also Wirtschaft, auch mit diesen ja noch staatlichen Strukturen. Weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch aus dem ersten Teil des Gesprächs rübergekommen, die staatlichen Strukturen, so wie wir sie gerade haben, sind für das, was wir am Anfang sagen, Polykrise, hybride Kriegsführung, nicht richtig vorbereitet. Und es wird sehr lange dauern, bis da diese geistige Veränderung stattfindet, dass sie gut vorbereitet sind.
Gut, ja, soll ich jetzt die Berater noch kommen und sagen, sie können ja auch die Komplexität und die einzelnen Bedarfe gar nicht so gut steuern, wie das vielleicht jemand tut, der, was weiß ich, in dem Ort eben 30% der Einwohner als Arbeitnehmer hat. Der hat ein ganz anderes Ohr an der Bevölkerung und glaube, dass das einfach tatsächlich eine gute Arbeitsteilung wäre, zu sagen, die einen unterstützen die anderen dabei, das zu tun. Und beide haben was davon.
So. Ja, jetzt könnte ich argumentieren. Alles richtig. Ich glaube, als staatsaffiner Mensch, der ich bin, dass der Staat erstmal in der Lage wäre, das zu regeln. Dass er auch, wenn er gut aufgestellt ist, komplexere Dinge regeln kann. Allerdings nicht so, wie er im Moment aufgestellt ist. Und da gebe ich dir völlig recht. Da ist vielleicht der Ansatz, das eher privatwirtschaftlich zu machen, sinnvoller.
Ich habe nicht gesagt, dass der nichts mehr macht. Also man kann ja dann durchaus über Zertifizierung und sowas sprechen. Ich glaube, dass die Lösungen eben sehr, sehr individuell sind. Und da bin ich auch nochmal bei dem, was André Röhl gesagt hat, bottom-up. Das kann eben nur aus einer kommunalen Gemeinschaft heraus entschieden werden, welche individuellen Bedarfe, was weiß ich, die Stadt Luckau oder die Stadt Flensburg hat. Das kann gar nicht irgendwo anders entschieden werden als in Luckau oder in Flensburg. Und Flensburg wahrscheinlich noch nicht mal in Flensburg, sondern im Stadtteil, kenne ich mir jetzt nicht aus, aber sozusagen in den einzelnen Stadtteilen, weil die Bedarfe eben dort unterschiedlich sind und vor allem auch die Ressourcen, die verfügbar sind und die Kompetenzen vor Ort. Und ich muss das eben sehr, sehr individuell, sehr, sehr feinteilig ganz unten regeln.
Ich möchte noch den dritten Akteur reinbringen. Diese ominöse Zivilgesellschaft. Also früher habe ich immer gesagt, na ja, man kann eher einen Pudding an die Wand nageln, als irgendwie Zivilgesellschaft sehen. Je länger ich mich damit aber beschäftige, ich glaube, und da sind wir jetzt wirklich von unten aufbauen, dass das ein wichtiger Aspekt ist. In der Krise diese Nachbarschaftshilfe, da kommen die Leute zusammen. Ich denke auch, man hört ja immer so gerade in unserer Szene, ja, wenn dann die Krise ist, dann gehen die Leute alle aufeinander los. Nein, ich glaube, dann entstehen Solidarisierungseffekte. Und ich denke, gewisse Aspekte der Zivilgesellschaft werden in der Krise noch eine größere Rolle spielen. Und wenn man das irgendwie fördern kann,
ja, also ich glaube, das ist ein bisschen zu romantisch zu glauben, dass sich dann alle zusammentun. Ich glaube, dass, wenn es nicht vorbereitet ist, die Solidarisierung eben vor allem auch gegen den Staat stattfinden wird. Das haben wir ja in Corona auch gesehen, dass es da massive Demonstrationen gab, die irgendwie auch ein Ventil von was waren. Das kann man jetzt sagen, das waren alles Covidioten oder wie die benannt worden sind, aber das ist natürlich, hat natürlich auch eine Ventilfunktion gehabt für, glaube ich, schon Defizite, die offenkundig waren, ohne das jetzt auch wieder gut zu heißen. Aber insofern, ich glaube, man muss das kanalisieren, damit man eben den Mehrwert aus der Zivilgesellschaft ziehen kann und nicht einfach so laufen lassen.
Zu Covid, es gab aber natürlich auch, da haben allerdings die Medien weniger drüber berichtet, diese ganzen Solidarisierung, dass Leute auf einmal einander geholfen haben. Bloß da sind wir wieder beim Punkt, den wir schon besprochen haben. Darüber haben die Medien eher weniger berichtet.
Ja, ich glaube, das war einfach auch eine Frage der Zeit. Also am Anfang, wenn ich mir noch, da haben wir dann alle Masken genäht und irgendwie die gespendet und sowas. Aber irgendwann war natürlich dann auch sozusagen, hat man halt erwartet, dass dann da irgendwie professionelle Strukturen das übernehmen. Also sozusagen, das ist die Antwort ist wahrscheinlich sehr vielfältig. Ich würde noch eins einführen zu dem Thema Zivilgesellschaft, zu einem anderen Forschungsprojekt, in dem wir auch involviert waren, das aber vor allem André Röhl gemacht hat. Da ging es ja auch um solche Fragen. Und da war zum Beispiel das so, dass es eine Vereinigung von älteren Menschen gab, die schon Meldeketten für sich gebaut hatten, weil die gar nicht so digitalaffin waren. Und die konnten dann eben könnten theoretisch als Kommunikatoren eingesetzt werden, weil sie eben schon feste Strukturen hatten. Ne? Also der eine geht dahin und der geht dann dahin und der geht zum nächsten. Das war für die ein eingeübter Prozess. Den kann ich aber natürlich nur dann rausfinden, wenn ich das als erstens Chance wahrnehme und zweitens eben auch bereit bin, diese Chance anzunehmen, ohne da irgendwas überzustülpen, was ich als Regulator oder Verwalter irgendwie im Sinn habe, muss ich ja darauf vertrauen, dass sie das schon irgendwie machen werden.
Und man muss natürlich, es muss bekannt sein. Und damit sind wir wieder bei dem Punkt, vor der Krise die Köpfe kennen. Also wenn ich vorher weiß, da gibt's so ein Netzwerk und die vielleicht auch mal ein, ich sage jetzt nicht, man muss mit den alten Leuten saufen gehen, aber vielleicht lädt man jemand zu Kaffee und Kuchen ein und erzählt, pass auf, was haben wir für, was kann in der Krise auf euch zukommen? Wie können wir mit euch zusammenarbeiten? Das meine ich mit diesen vorher schon Netzwerken, mit dem Saufen gehen oder was auch immer.
Ja, oder einfach die Arbeit wertschätzen. Wir sind ganz schön durch den Gemüsegarten geritten, Christian. Vielleicht noch sozusagen.
Ganz schön, ja.
Vor allem haben wir uns viel ausgelassen über Dysfunktionalitäten. Vielleicht kannst du nochmal so aus deiner Sicht die drei wichtigsten Aspekte zusammenfassen zum Ende, die man unbedingt mitnehmen sollte aus unserem doch recht langen Gespräch.
Also zum einen, wir leben in einer Zeitenwende. Es wird sich in unserer Gesellschaft sowohl für staatliche Organisationen als auch für Unternehmen als auch für die Zivilgesellschaft, um nochmal diese drei zu nennen, einiges ändern. Alle sollten sich damit beschäftigen. Von unten die Bürger. Wir selber haben ja mal selber Aufrufe gemacht, dass man für Notfallversorgung zu Hause sorgen kann, weil damit fängt es ja schon an. Resilienz fängt im Kleinen an. Wir können nur, ohne dass wir jetzt ein großes Lobbyprojekt aussetzen wollen, an unsere Politiker appellieren und Führungskräfte in den Verwaltungen dieses Thema Geopolitik, hybride Kriegsführung, Polykrise ernst zu nehmen, sich zu Sponsoren zu machen und ihre Verwaltungen umzubauen. Und als drittes, ich glaube, das haben wir jetzt so in unserem so einem Schlagauftrag ganz gut rübergebracht. Es gibt viele Ideen, auch viele Ideen um die Ecke. Mal um die Ecke denken. Also leuchtet das Unternehmen Katastrophenschutzleuchttürme bauen. Also es gibt da sehr, sehr viele Sachen. Und über die sollte man mal nachdenken. Und ich glaube, unser Gespräch, wenn es ein Ritt durch den Eiersalat oder den Kartoffelsalat heute war, hat aber vieles angesprochen, was so ein bisschen in der Szene auch, in unserer Szene, in der wir sind, ja, gärt und mit denen sich die Leute beschäftigen. Ich glaube, es gibt viele tolle Ideen, so wie die Projekte im Moment, staatliche Projekte gemacht werden, bringen sie wenig. Aber ich bin frohen Mutes, dass, und ich hoffe da auch ein bisschen auf unsere Hörer-Community oder deine Hörer-Community, dass da noch einiges geht.
Super, vielen Dank, Christian. Ich glaube, wir sehen und hören uns nochmal zu einem anderen Thema hier im Podcast. Vielen Dank und bis demnächst.
Bis demnächst, bis dann, tschüss.
Ja, soweit mein Gespräch mit Christian Hirsch. Nun, was sind die Punkte, die ich für mich ganz persönlich mitnehme und die ich hier nochmal zusammenfassen möchte? Zum einen möchte ich mal so einen Begriff oder eine Aussage biegen, die ich häufig lese, wo es heißt Cybersecurity Chefsache. Ich würde sagen, naja, Resilienz an sich ist auch Chefsache. Es hilft nichts, ein Projekt aufzusetzen und das irgendwo hinzuschubsen, sondern Resilienz muss eben in der Führungsebene und auch im Führungsverhalten etabliert sein, und zwar wahrnehmbar und ehrlich und nicht sozusagen als Box-Ticking. Nur dann kann sie wirksam auch in der Organisation verankert werden. Zweiter Aspekt, den wir hier so ein bisschen rausgearbeitet haben, ist, dass Krisen und das Bewusstsein dafür ist, glaube ich, wichtig, dass Krisen immer den Kern einer Organisation treffen. Sie treffen immer den Kern einer Verwaltung, den Kern eines Unternehmens, einer Hochschule, einer Bildungseinrichtung, und sie sind eben kein internes Verwaltungsproblem, auch wenn sie vielleicht von Funktionen gelöst werden oder wo man Funktionen braucht, die im Wesentlichen Verwaltung machen, sondern sie sind immer überlebenselementar für die Organisation, und deshalb muss man schauen, dass man in Krisen so aufgestellt ist, dass man die Kernfunktion wiederherstellen kann und nicht so sehr die inneren Prozesse. Um nochmal das Bild der Hochschule zu bedienen, es ist eben vielleicht nicht so relevant, dass die Verwaltung wieder funktioniert, sondern es ist wichtig, dass Forschung und Lehre funktionieren können, denn das ist erstmal der Kernauftrag, und wenn dann Verwaltung vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, ist es vielleicht entbehrlicher, auch wenn es die Menschen, die die Entscheidungen hier treffen und die vielleicht auch die Verantwortung tragen, deutlich stärker persönlich betrifft, ist es eben wichtig, sich zu überlegen, was ist eigentlich der Kern meiner Organisation. Dann der Aufruf, ich möchte den Spruch auch hier abwandeln, der so ein bisschen im Krisenmanagement umwabert: Es ist nicht wichtig, in der Krise Köpfe zu kennen, es ist wichtig, vor der Krise Köpfe zu kennen, denn man kann nur auf Netzwerke zugreifen, wo Vertrauensbildung vor Krisen stattgefunden hat, und in Krisen solche aufzubauen, wird deutlich schwieriger. Und ich glaube, dass eben Verantwortungsträger in allen Strukturen, in der Verwaltung, aber auch in Unternehmen, aber auch in Vereinen sich einfach überlegen sollten, welchen Beitrag können sie leisten, wollen sie leisten und müssen sie leisten, und sich mit anderen Gleichgesinnten zu vernetzen und zu schauen, was kann man denn hier gemeinsam machen. Ein vierter Punkt ist, dass ich glaube, dass Resilienz Verbindlichkeit braucht. Das ist in Unternehmen vielleicht dann irgendwie ein Stück weit einfacher, weil man da mit einer Politik, also mit einer Organisationspolitik oder einer Leitlinie Verbindlichkeit schaffen kann. Wenn wir über staatliche Resilienz sprechen, dann glaube ich, brauchen wir einfach hier deutlich mehr Verbindlichkeit, die aber dann, um zu meinem fünften Punkt zu kommen, auch mehr Resilienz im Kleinen zulässt. Es geht nicht darum, die Standardlösung für alles überall aufzubauen und auf einer Ebene, weiß ich nicht, Bund oder Bundesland irgendwie die Lösung für alle zu finden, sondern zu sagen, wir brauchen hier Verbindlichkeit und Verantwortungsübernahme, aber am Ende überlassen wir die konkrete Umsetzung den kleinsten Einheiten, den Kommunen, den örtlichen Einrichtungen vor Ort, den Verantwortlichen in einem Dorf, aber eben auch im Unternehmen. wir regeln das zwar und wir geben eine Governance vor, aber am Ende überlassen wir die konkrete Lösungsfindung, die konkrete Umsetzung dann doch der einzelnen Einheit, der kleinsten Einheit, die das für sich adaptieren und anpassen kann, wie es am besten zu den Kompetenzen passt. Ich denke, dass das eine gute Zusammenfassung dessen ist. Man kann, glaube ich, mitnehmen, dass Christian und auch ich uns durchaus Sorgen machen über die Entwicklungen und auch über die Tatsache, dass nicht so richtig viel Umsetzungsenergie entsteht, die Probleme anzugehen. Ich glaube, dass vielleicht das auch noch immer so ein bisschen als Randthema gesehen wird, aber Krisen sind kein Randthema mehr. Sie sind Alltag geworden. Es ist wichtig, sich mit der Frage zu beschäftigen und dann nicht zu fragen, ob die Krise kommt, sondern eher, wann sie kommt und wie gut man dann an der Stelle vorbereitet ist. Ja, soweit mein Gespräch heute. Wie gesagt, ein bisschen bunter Mix aus verschiedenen Themen, ein kleiner Erfahrungsaustausch, war vielleicht auch ein bisschen anders als andere Folgen. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch trotzdem Spaß gemacht und wir hören uns hier in 14 Tagen wieder. Bis dahin freue ich mich weiterhin über Kommentare, über Zuschriften und über Feedback auf den bekannten Kanälen, LinkedIn oder per Mail, und wünsche dann bis in 14 Tagen auf Wiederhören.